Elephant Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank.
Mein Name ist Ralf Brücker und heute bei Verblüffend Private haben wir ein spannendes Thema, das mich dazu gebracht hat, bei unserem gemeinsamen Foto das Wort Champagner zu sagen, damit ich etwas lächle. Ich begrüße ganz herzlich Corinna Dosch.
Hallo.
Ich begrüße herzlich Raphael Mittmann.
Bonjour, Monsieur.
Beide vom Champagner Club. Und da, was das genau ist, da hören wir gleich mal rein. Und ich begrüße meinen lieben Kollegen Hans-Dieter Seeleier.
Hallo, Ralf.
Wir müssten eigentlich irgendwas mit Moin oder so sagen, ne? Weil das mit dem Französischen kriegen wir beide als Münsterländer nicht so hin, ne? Bevor wir mal ganz tief in das Thema Champagner eintauchen, Corinna, stell dich doch mal bitte vor.
Ja, also wie du schon richtigerweise gesagt hast, ich heiße Corinna und unsere große Leidenschaft ist das Thema Champagner, wo wir seit über 10 Jahren sehr, sehr viel machen und nebenbei haben wir noch eine kleine Marketing- und PR-Agentur. Aber das Thema Champagner, das wird doch immer größer und größer, weshalb das Agenturgeschäft immer kleiner wird und das Champagner-Thema immer größer.
Raphael.
Ja, meine Kollegin und Partnerin Corinna hat ja schon das Wichtigste gesagt. Also wir machen mehr und mehr Champagner und das kommt aus dem Bauch heraus, einfach weil wir so häufig in der Champagne sind. Wir sind im Durchschnitt, kann man sagen, alle 2 Monate in dieser wunderschönen Region, die ihr übrigens auch mal besuchen solltet. Es ist eine der schönsten Regionen Frankreichs, neben der Bretagne vielleicht. Und wenn du da bist, vor Ort bist und die tollen Köstlichkeiten trinken, verkosten darfst, dann wirst du automatisch dein Leben immer mehr in diese Richtung schrauben. Und ich darf schon sagen, weil ich ja schon ein paar Jährchen älter bin, bei mir sind schon fast 100% meines Daily Business, was ich mit dem Thema Champagner verbringe.
Hans-Dieter. Die Vereinte Volksbank ist unterwegs, wenn es darum geht, dass Menschen glückliche Momente haben, einen tollen Teil ihres Lebens verbringen. Zum Beispiel in Dorsten bei der Bierbörse sind wir sehr engagiert. Wenn in Bottrop mal wieder was stattfindet, kleinste Weihnachtsmärkte, aber auch in Kirchhellen und so weiter. Wir arbeiten auch mit dem Champagner Club zusammen, einfach um unseren Mitgliedern und Kunden dann auch gelegentlich mal was Schönes zu bieten. Was ist denn deine persönliche Beziehung zu Champagner? Jetzt erzähl doch mal.
Bin ich aber sehr gespannt jetzt hier.
Ja, also ich muss zugeben, eigentlich bin ich auch eher der Biertrinker, hab aber auch schon den ein oder anderen Champagner getrunken, muss aber ganz ehrlich dazu sagen, mal habe ich einen richtig guten Griff gemacht, der schmeckte mir sehr gut. Es war aber auch schon mal einer dabei, wo ich persönlich jetzt sagen musste, wird jetzt nicht so mein Favorite.
An euch beide mal als Experten. Da steht ja auf der Flasche nicht drauf, dass das jetzt wirklich sehr guter ist. Und bei der Stiftung Warentest sind mir die Champagner auch noch nicht so häufig untergekommen, sodass ich da nachforschen konnte. War auch kein Urteil vorne drauf. Sehr gut, gut. Erzählt ihr doch mal, wie seid ihr denn überhaupt auf das Thema Champagner gekommen? Ich habe ein bisschen gehört, weil ihr die Region gut findet. Aber warum sollten wir denn auf das Thema Champagner kommen? Aber fangt doch erstmal damit an, wie seid ihr auf das Thema Champagner gekommen?
Ja, also im Prinzip ging's uns so wie dir.
Also wie Hans-Dieter.
Wie Hans-Dieter, entschuldige. Genau, also das war ungefähr vor 12 Jahren. Da haben wir für einen Kunden gerade eine Website entwickelt. Ich darf es ja verraten, es war eine Gastronomie. Und das lief gut und wir haben schön zusammengearbeitet, über mehrere Jahre viele Events gemacht. Und irgendwann kam er dann auf uns zu und sagte, ihr müsst mal Champagner probieren. Und Raphael und ich haben uns so angeguckt und haben gesagt, nee, wir sind keine Luxusleute, wir sind bodenständig. Und er hatte gesagt, das hat damit gar nichts zu tun, kommt mal bitte mit zu mir nach Hause, ich mache mit euch ein kleines Winzerhaus-Tasting. So, und jetzt muss man dazu sagen, Raphael und ich, wir kannten halt vorher die 3 großen Häuser, die wahrscheinlich fast jeder kennt und hat.
Coca-Cola,
das
Pellegrini und
genau. So in der Art, genau. Und uns ging es bislang genau so, wie wahrscheinlich den meisten von uns, wenn sie zum ersten Mal mit Champagner in Berührung kommen. Wir haben das getrunken, haben dann so gedacht, naja, also wenn so Champagner schmeckt, brauche ich dafür nicht 60 € zu bezahlen. Und ja, dann saßen wir eben bei diesem Menschen, der uns dann eine nach der anderen eine tolle Flasche öffnete. Und dann tranken wir und merkten so, wow, was passiert denn da jetzt gerade bei uns? Das schmeckt ja ganz anders, als wir das bisher kannten. Also es war einfach ein totaler Wow-Effekt und ab diesem Zeitpunkt war es eigentlich um uns herum geschehen.
Ich vermute mal, das waren nicht die klassischen Marken, die im Supermarkt hinter verschlossenen Vitrinen stehen, sondern das wären andere gewesen sein, oder, Raphael?
Also ich kann es ein bisschen differenzieren. Es sind durchaus auch klassische Marken dabei gewesen, aber man muss da schon ein bisschen tiefer in den Geldbeutel greifen. Es gibt von jedem Haus richtig gute Cuvées, aber die von den bekannteren Häusern kosten dann hier und da mal schon ein paar Euro mehr. Und vielleicht erstmal so als Tipp, wenn man irgendwo ist und man weiß gar nicht, was man trinken soll, durchaus auch mal den Champagner trinken, den man noch nie gehört hat. Das machen wir zum Beispiel, weil wenn wir in irgendeinem Restaurant sind und gucken auf die schöne Preisliste, hätte ich schon fast gesagt, und da kommen uns schon öfter mal auch eben Champagnerhäuser, die man nicht kennt, selbst wir nicht kennen. Ich sage jetzt mal, wir kennen bestimmt an die 500 verschiedene Häuser mittlerweile. Jetzt aber mal eine Frage an die Runde. Wie viel Winzer gibt's in der Champagne, damit schon mal so ein bisschen Know-how hier transportiert wird? Habt ihr eine Idee?
Winzer?
Mhm.
Boah. Also okay, ich weiß, Champagner muss aus der Champagne kommen.
Ja, das ist schon mal sehr gut.
Das ist richtig. So,
ich weiß, ein bisschen kenne ich mich aus bei Bordeaux und ich weiß, dass es mehr Marken gibt als Winzer. Und weil Bordeaux-Weine in der Regel Cuvées sind, die aus verschiedenen Anbaugeschichten zusammengestellt werden. Ich sag jetzt mal 750.
Bittet jemand mehr?
Du? Nee, also ich hätte jetzt weniger geschätzt, ja. So 400 vielleicht.
Also es sind insgesamt aktuell 16.300.
Ach, Wahnsinn.
Boah. So, dann könnt ihr euch vorstellen, dass wir mit unserem bescheidenen Wissen von 500 Besuchen jetzt über die zig Jahre, ja, dass da immer noch ganz, ganz viele Häuser auftauchen, die wir, auch wir nicht kennen.
Was aber damit zusammenhängt, dass ich auf so eine Zahl komme, dass es nicht so viele bekannte Marken gibt.
Ja, ja. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. 16.300 Winzer, 390 Champagnerhäuser, die Differenzierung erkläre ich euch gleich, und 130 Genossenschaften. Das ist wiederum interessant für dich.
Passt zu euch.
Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass nicht jeder Winzer seinen eigenen Champagner vinifiziert, sondern circa die Zahl kursiert mal hier und da, circa 4.000. Die ist aber nicht belegt, das ist einfach nur jetzt ungefähr, damit man es einordnen kann. Also nicht jeder dieser 16.000 Winzer hat seinen eigenen Champagner. Diese Winzer treffen sich innerhalb einer Genossenschaft. Und die größte Genossenschaft, die hat circa 4.000, 5.000 Winzer als eine Vereinigung. Mhm. Also dann kann man mal ungefähr sehen, wie so ein Konglomerat funktioniert.
Ich fand's ja immer spannend, also ich habe eine Vergangenheit als Genossenschaftsverbandsmitarbeiter und habe da auch Genossenschaften außerhalb der Bankenszene beraten. Da waren auch Winzergenossenschaften dabei. Und das Erste, woran man sich gewöhnen muss, es handelt sich hier um ein landwirtschaftliches Produkt. Und das sind landwirtschaftliche Betriebe mit Landwirten, deren Spezialfrucht eben in dem Fall die Weinrebe ist und der Wein, der da gekeltert wird. Was ich da festgestellt habe, ist, mit was für einer einerseits hohen Tradition, mit was für einer großen Kultur die Winzerinnen und Winzer da unterwegs sind, aber was die auch gleichzeitig für einen Druck haben, was Politik, Verwaltung, Bürokratie, EU-Verordnungen angeht, aber was die eben auch für eine Ausstrahlung haben. Das muss man ja sagen, der Champagner, du hast vorhin das Wort genannt, also wir sind bodenständig, wir trinken noch keinen Champagner, das ist ein bisschen auch in meinem Kopf. Ne? Also Champagner, da sehe ich einen Nerzmantel, da sehe ich einen Rolls-Royce, da sehe ich die Rolex, ne? Und dazu gehört dann auch der Champagner.
Das, ich muss jetzt
seht ihr dann auch alle auf dem Foto, wenn ihr dann mal in das Podcast-Bild seht. Aber vor mir sitzen zwei Leute im T-Shirt, um es mal klar zu sagen, ne?
Ja, genau.
Ja. Also das ist ja das Gegenteil von Fuchs um den Hals und Chapeau klappt da irgendwie von irgendwelchen französischen Edelmarken.
Also mir fallen da gerade zwei Geschichten direkt ein. Als wir zum ersten Mal in der Champagne waren, wir beide wussten halt überhaupt nicht, was zieht man denn da an, ne? Also, wenn du zu so einem Champagnerhaus gehst und wir haben schon gedacht, Gott, die kommen uns da mit Frack und Fliege und hast du nicht gesehen entgegen. Und dann war das aber genau das Gegenteil. Also vor uns standen ganz liebe, freundschaftliche Menschen, die einfach ihren Beruf total lieben und die ganz normal wie du und ich angezogen sind. Und man muss ja auch einfach eins dazu sagen, du hast das gerade so schön gesagt, ein landwirtschaftlich erzeugtes Produkt. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, es gibt auf dieser Welt kaum noch Produkte, die so viel in Handarbeit erzeugt werden wie Champagner, auch weil es gesetzlich vom Champagnerverband vorgeschrieben ist. Also auch immer, wenn die Menschen auf uns zukommen und sagen, wie setzt sich denn der Preis beim Champagner zusammen, muss man immer im Hinterkopf behalten, Champagner ist ein Produkt, wenn du es richtig gut machst, was sehr, sehr lange braucht, bis du es verkaufen kannst, bis es überhaupt diese Qualität hat. Ja, gerade kleine Winzerhäuser.
Jetzt dazu mal ja. Die nächste Frage an die Runde. Was glaubt ihr, was ein Kilo Champagnertrauben kostet? Circa. Da ist noch nichts dran, nur die Traube, die reine Traube.
Wie viele Flaschen kann man denn aus so einem Kilo?
Das kommt als nächstes, wenn ihr die Frage beantwortet.
Achso, ja, dann hätte ich eine leichte Orientierung. Also fällt mir schwer jetzt zu schätzen.
Also, im Supermarkt sehe ich Tafeltrauben, die im Sonderangebot 500 Gramm 1,99 kosten. Aus meiner Zeit mit den Winzergenossenschaften in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz weiß ich, dass man in Kilopreisen gar nicht rechnen kann, sondern nur in Tonnenpreisen. Und da kommst du nicht auf 1,99 das Kilo. Wenn es aber Spezialtrauben sind, die spezial behandelt sind, die eventuell sogar bio, möglicherweise sogar ungeschwefelt oder sonst was unterwegs sind, wo kein Kupfer dran gekommen ist, keine sonst was, kann der Preis auch höher liegen. Aber ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, 2,50.
Also wir liegen circa bei 8 Euro.
Okay.
Da ist noch keine Flasche dabei, da ist nichts dabei, also ist kein
Label
dabei.
Nur die Rohware, ohne Fermentation,
ohne die Arbeit.
So, dann kann man sich ausrechnen.
Ohne das lange im Keller sein, ohne die Mitarbeiter, ohne das Handabpflücken, weil man darf auch nicht mit einer Maschine ernten. Es muss immer per Hand geschnitten werden. Ja. Also auch das kommt noch dazu.
Also man muss dazu sagen, der Champagnerverband ist da sehr sehr streng und achtet darauf, dass genau diese Kriterien erfüllt werden, was eben auch nachher die Qualität ausmacht. Ich würde gerne noch mal was zu Ihrem am Anfang, was Corinna sagte. Also so schnell ging das nicht mit dem, wow, wir haben verschiedene Champagner getrunken. Und
also bei mir schon.
Bei dir schon. Bei mir hat es ein bisschen gedauert, weil ich ein bisschen kritischer bin. Aber ihr müsst euch vorstellen, bei uns trinkt man abends ein Bierchen. Und in Frankreich trinkt man Champagner den ganzen Tag. Champagner erkennt man erst, wenn man regelmäßiger trinkt. Jetzt erzähle ich manchmal, ich weiß gar nicht, ob ich das an dieser Stelle erzählen darf. Ich sage, wir machen Learning by Drinking. Ich sag's mal ein bisschen schöner, bisschen netter, Learning by Tasting.
Macht der Tee-Taster und der Kaffee-Taster ja auch.
Ja, genau.
Aber ne? So ist bei Alkohol und Drinking, da hast du gleich die Front gegen dich. Bei uns geht's auch nicht ums Trinken, sondern ums Genießen. Also wir verkosten und lernen immer wieder neue Dinge dazu. Zum Beispiel heute Abend werden wir das exerzieren mit unseren Gästen. Wir haben sehr unterschiedliche Champagner dabei. Aber wenn du das häufiger machst, dann hast du irgendwann den Punkt, wo du sagst, wow. Und es haut dich um. Irgendwann kam bei uns oder bei mir jetzt, was mich betrifft, der Punkt, wo ich gesagt habe, Mann, das ist Champagner. Und seitdem ist Champagner für mich das beste Getränk der Welt. Da kommen noch mehrere Dinge dazu. Champagner hat den geringste Kalorienzahl aller alkoholischen Getränke.
Also Mädels, ihr dürft Gas geben.
Ja, und Champagner bekommt dem Körper auch ganz gut, wenn man in Maßen trinkt. Diejenigen, die schon mal paar Gläschen getrunken haben am Abend, haben am nächsten Tag keine Probleme. Der Körper signalisiert, okay, ich sage jetzt mal ein Bierchen, wenn du ein paar Bierchen zu viel trinkst, merkst du das, da könnt ihr jetzt wieder vielleicht ein bisschen mehr mitreden. Ich finde aber auch, es gibt nichts Besseres, als am Ende eines tollen Champagner-Tastings ein schönes kaltes Bier zu trinken. Als Refresher am Schluss und damit den Abend schön abzuschließen.
8 Euro kostet das Kilo Trauben.
Manchmal ist sogar mehr.
Da ist jede Menge Handarbeit dabei. Ja. Was ich in Erinnerung habe, sind Filme, Dokumentationen, wo in spinnenbewebenden, pilzbehangenen Gewölben da vergorene Traubensäfte irgendwann mal abgezogen werden, in die Flaschen kommen und dann werden die schräg gestellt und dann sammelt sich vorne die Hefe und dann wird das abgeschlagen und dann wird da kommt eine neue Dosage oder sowas rein, so mit Zucker und solchen Geschichten. Ist das in der Champagner auch so?
Ja.
Absolut. Mhm. Also
aber in Handarbeit und nicht automatisiert oder so?
Doch, doch.
Also es gibt automatisierte Prozesse. Das ist aber wirklich sehr gering und die meisten Winzer, besonders die Kellermeister, die legen wirklich sehr, sehr viel Wert darauf, vieles auch noch in Handarbeit zu tun. Mhm. Also ja, es ist eigentlich immer schön, wenn man dann auch vor Ort ist und man geht in diesen Keller rein und ja, da ist auch so ein gewisser Stolz einfach dabei, auch wenn der Kellermeister dann mit dir ans Fass geht und dich schon mal probieren lässt und dir sagt, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie der neue Jahrgang schmeckt? Ich bin ganz ehrlich, für mich ist das immer noch relativ schwer, wenn ich dann so einen frisch vergorenen Saft zum Probieren krieg, dem Kellermeister zu sagen, jo, es könnte so in die Richtung gehen. Aber ja, es gibt einfach nichts Schöneres, wenn du in diesen Kellern bist und gerade die Champagner, die voller Spinnenweben sind, die sollte man sich eigentlich schnappen, weil das sind dann meistens schon sehr lange Champagner, die da schlafen und wenn die, je länger die Hefe quasi auch in der Flasche sein darf, desto mehr Aromen entfaltet sich auch dann im Champagner selber.
Selbst die tote Hefe arbeitet weiter.
Ja, genau.
Das ist nämlich eigentlich das Entscheidende. Der Champagner bekommt dann sogenannte Tertiäraromen. Das sind Aromen, die du eigentlich nie in so einem Getränk erwarten würdest. Klingt vielleicht erstmal unsexy, wenn ich sage jetzt Leder, Tabak, Pilze. Aber das sind Dinge, wenn du das in so einem runden, komplexen Getränk riechst und schmeckst, das macht das Ganze nochmal so einen Ticken geiler, sage ich einfach mal. Und das ist eigentlich das, auch Leute, die gerne Whisky trinken, die gehen ja auch diesen Aromen auf die Spur. Und genau das machen wir auch. Aber das würde ich keinem empfehlen, der gerade startet oder vielleicht 3, 4, 5 Mal im Jahr Champagner trinkt. Der sollte eher einen einfachen Champagner trinken, so ein easy to drink, eher leichteren Champagner trinken, frischeren Champagner. Auch sowas haben wir heute Abend zum Einstieg dabei. Damit fängt man gerne an. Und dann trinkt man sich so langsam ein, bis man dann in diese Tiefen der Aromatik eintauchen kann.
Aber wenn ich doch den Champagner erkunden will, dann fange ich doch an mit Sekt und Cremant, oder?
Genau, also danke, dass du diese Frage stellst, weil das ist so eine Geschichte, die uns beiden persönlich auf den Herzen liegt. Weil oft ist es so, dass, wir werden sehr oft darauf angesprochen, ne? Ihr trinkt ja nur Champagner, aber es gibt ja in Deutschland auch einen guten Winzersekt. Genau, das gibt es. Was für uns ganz, ganz wichtig ist, ist, nur weil wir uns jetzt auf das Thema Champagner beschränken, heißt das nicht, dass ein Winzersekt nicht gut ist. Nur, es sind einfach zwei ganz unterschiedliche Kategorien. Das ist jetzt wie Altbier und Wodka. Es sind ganz unterschiedliche Kategorien, die unterschiedlich hergestellt werden, die unterschiedlich produziert werden. Und das ist uns einfach wichtig zu vermitteln. Mhm. Und jedes Produkt hat ja seinen schönen Vorteil. Wenn ich einen Winzerhaussekt trinke aus Deutschland, dann verbinde ich damit ja auch eine Emotion, weil ich das von diesem Winzer gekauft habe und weil es in diesem Haus hergestellt wurde. Aber es ist was komplett anderes als die Champagne.
Solange es um Geschmack geht, ist sowieso eine Daseinsberechtigung von allem, was gut schmeckt, eigentlich
vorhanden. Genau. Ne? Jeder soll ja für sich entdecken, was ihm gut gefällt. Wir geben ja auch niemanden vor, das hat dir jetzt zu schmecken. Nein, wir wollen einfach nur, dass die Menschen einfach wissen, es gibt eine Vielfalt in der Champagne, die möchten wir nach Deutschland bringen. Und eigentlich, was ist das Schönste am Champagner? Es belebt dich. Ja, es ist immer ein schöner Abend, immer wenn wir Tastings machen oder Events machen oder Reisen in die Champagne mit unseren Mitgliedern. Die Menschen sind immer gut drauf. Mhm. Wir haben da nie einen Ausfall. Man ist mal ein bisschen beschwingter und ja, man liebt einfach das Leben und das wollen wir kommunizieren mit
denen. Aber Verfügbarkeit und Preis sorgen auch dafür, dass reine Wirkungstrinkende natürlich nicht unbedingt auf Champagner zugreifen. Das ist ja auch völlig auch klar.
Ja, unsere Champagner, sage ich mal, fangen bei Mitte 30 Euro an. Mhm. Der Preis ist absolut berechtigt. Ich habe eben schon mal gesagt, Kilopreis Trauben habt ihr schon gelernt heute. Und die Frage kam ja eben auch, aber wie viel Trauben brauche ich für so eine Flasche? Du kannst ungefähr sagen 1,2 Kilo. Ein Rebstock, eine Flasche. Ist relativ easy umzusetzen oder sich zu merken, aber dann kann man sich schon ausrechnen, was da so zusammenkommt, dass auch der Preis dann irgendwo berechtigt ist. Und wenn ihr vor Ort seid und seht, wie akribisch diese fleißigen Menschen arbeiten, dann sagt er, dann diskutiert ihr nie mehr wieder über den Preis. Klar, es gibt nach oben hin alles Mögliche, aber ich sage, ein guter Champagner fängt in Deutschland bei Mitte 30 Euro an. Wenn ihr nach Frankreich wart, gibt es natürlich noch ein paar Euro günstiger, direkt vor Ort, das ist klar, das ist immer so. Aber letztendlich spricht das jetzt nicht unbedingt für eine schlechtere Qualität, wenn ihr, sag mal, ein Champagner für 35 Euro angeboten bekommt. Es ist dann eher ein No-Name-Haus, was man nicht kennt, aber wir kennen's und wir wissen auch, wo die einzelnen Häuser sind und dass da besondere Regionen gibt. Da könnte man noch viel, viel erzählen. Ich weiß nicht, ob das die Zeit heute ausreicht, heute Abend auf jeden Fall. Aber
also Hans-Dieter, eins ist ja klar. Unsere Mitglieder und Kunden sind jetzt auch nicht davon besessen, bei einem Besuch bei dir, wenn sie mit dir über die Altersvorsorge sprechen, erstmal ein Glas Champagner zu trinken. Das mag in Frankreich in den Bankhäusern anders sein. Bei uns gibt's einen Kaffee oder ein Mineralwasser. Aber wenn du mit unseren Mitgliedern und Kunden so über das sprichst, was man mit Geld auch machen kann, sich was Gutes leisten kann oder so, spielen Essen und Trinken dabei eine Rolle oder geht's da hauptsächlich um Uhren, Autos und Häuser?
Nein, Essen und Trinken spielen auch schon eine Rolle und es gibt also auch durchaus Kunden, die nehmen sich bewusst vor, am Wochenende unterschiedliche Restaurants der gehobenen Klasse dann auch zu testen, um auch mal die Vielfalt zu spüren. Und das habe ich ja heute auch mitgenommen. Das muss man ja beim Champagner auch machen. Und ja, es ist also durchaus, ja, man kann schon sagen, es gibt also auch schon in der Kundenklientel Genussmenschen, die also auch dann teilweise von verblüffenden Erlebnissen dann auch erzählen. Und das finde ich dann als Berater, wenn die mir solche Geschichten dann auch erzählen, mega spannend. Und ich nehme aber heute aus diesem Podcast mit, also ihr beiden, ihr habt mich völlig neugierig gemacht. Ich habe ja anfangs gesagt, ich bin jetzt nicht so der Champagner-Trinker, weil ich sowohl gute als auch negative Erfahrungen gemacht habe, aber ihr habt mir, muss ich ehrlich sagen, Lust auf mehr gemacht und das ist sicherlich ein Thema, wo ich auch noch mal das ein oder andere Gläschen sehr gerne dann auch testen möchte.
Und ich habe jetzt Clubmitglied.
Ja, ja, ich merke das schon hier.
Und ich habe jetzt auch verstanden und ihr habt das super erklärt, warum so eine Flasche dann auch mal 35 Euro plus X dann kosten muss.
Mhm. Eins müsst ihr noch erklären, bevor ich euch mit der letzten Frage behellige. Champagner Club, ihr seid zwei Leute, das ist doch kein Club. Wieso Club?
Also gut, ich greife das mal auf.
Gerne, Schatz.
Also wir haben eben anfänglich eben die Champagne bereist, hier und da, haben tolle Häuser entdeckt, gerade so unbekannte Häuser. Und irgendwann kam der Punkt zu sagen, lass uns doch mal gucken, lass uns doch mal ein paar Flaschen einkaufen und fragen im Freundeskreis, wer hat Bock, irgendwie auch sowas mal zu probieren. Die Voraussetzung ist immer das, was du eben auch gesagt hast, dass man offen ist, Neues zu probieren. Gilt generell für viele Situationen im Leben, dass man auch neue Wege geht. Aber ich will jetzt nicht zu philosophisch werden. So, und dann haben wir gedacht, wir nehmen die Sache mal mit und haben im Freundeskreis rumgefragt, haben mit der kleinen Truppe angefangen, waren 10, 15 Leute und so ist das gewachsen. Wir sind regelmäßig gefahren, haben immer wieder neue Häuser entdeckt, haben importiert, mittlerweile importieren wir palettenweise, das sind ungefähr 500 Flaschen knapp, also das ist schon eine Menge und so ist das eigentlich entstanden. Und mittlerweile, ich weiß nicht, darf man es so laut sagen, wir trinken wirklich nur noch, wenn es um Alkohol geht, nur Champagner.
Schatz, weil verrat nicht zu viel.
Es bekommt uns wirklich gut, wir fühlen uns wohl, wir können am nächsten Tag ganz normal arbeiten. Also,
solange ihr nicht sagt, ihr trinkt nur noch Champagner und Wasser und Kaffee und Tee, gibt's gar nicht mehr.
Ist das doch okay? Wasser, Wasser ist übrigens ganz wichtig, zwischendurch Nein. auch Wasser.
Also wenn ich noch was dazu sagen darf, ich ergänze einfach nochmal, was Raphael gesagt hat. Wir verschicken alle zwei Monate ein Probierpaket nach Hause. Mittlerweile ist es aber so, und das passt jetzt eigentlich ganz gut zu euren Kundenklientel. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele ehemalige Unternehmer, die ihr Unternehmen verkauft haben und aber nie gelernt haben zu genießen. Also die wissen teilweise auch gar nicht, ihre Privatfreizeit zu genießen. Und mittlerweile ist das wirklich so, dass wir so ein bisschen die Glücklichmacher auch sind. Also wir organisieren sehr viele Events, reisen in die Champagne, machen Kreuzfahrten zusammen oder auch ganz einfache Tastings, die sich wirklich jeder leisten kann. Wir sind immer noch bodenständig und eröffnen diesen Menschen einfach die Welt des Genusses. Genuss ist ganz, ganz wichtig im Leben. Wir brauchen das als Menschen. Das ist eine Plattform, um andere Menschen kennenzulernen, um wirklich schöne Momente zu haben. Denn wir alle wissen nicht, wie lange sind wir hier auf der Erde und wir sollten das genießen, was wir uns erarbeitet haben. Man darf sich auch etwas gönnen im Leben. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Plädoyer, was ich hiermit abgeben möchte, weil wir Deutschen neigen dazu, uns das nicht zu gönnen. Das ist in Frankreich was ganz anderes und das haben Raphael und ich die letzten 12 Jahre gelernt und versuchen das auch weiterzugeben.
Ja, es fällt einem natürlich schwer, nach so einem fast schon Schlusswort dann in so eine Schlussfragerunde reinzukommen.
Entschuldigung.
Das ist überhaupt kein Problem. Kann nur sein, dass du dir den Stoff für die Antwort auf meine Frage jetzt schon eigentlich vorweggenommen hast. Mhm. Was ich von euch dreien wissen möchte, ist, was ihr Menschen mitgeben möchtet, von dem, was ihr an Erfahrungen gesammelt habt, generell, wenn es um das Thema Genießen geht. Und Hans-Dieter, wenn es um das Genießen geht, was ist deine Empfehlung?
Meine Empfehlung, und da kommt bei mir der Private Banker durch, ist ganz klar, man darf sich, wenn man entsprechend situiert ist, weniger mit seinem Geldanlagen und so weiter beschäftigen. Dafür sind wir da. Man soll sich mehr Zeit nehmen, um das Leben zu genießen, denn keiner weiß ja, wie lange man die Zeit hat. Und ich glaube, die Genussmomente, die kommen häufig, gerade auch, ich sag mal, bei Unternehmern, die dann immer Feuer und Flamme für ihr Unternehmen sind, verständlicherweise, kommen zu kurz, aber die Zeit zum Genießen, die muss halt einfach da sein und die sollte man sich auch nehmen.
Raphael.
Ja, also meine beiden Kollegen des heutigen Tages haben mich schon vieles vorweggenommen. Ich würde einfach sagen, seid offen, eben Neues zu probieren. Nicht nur wegen Champagner, auch ein gutes Stück Fleisch, lieber eher mal seltener, aber dafür was Besseres sich zu gönnen. Und dann eben auch durch diese Vielfältigkeit auch ein neues Gespür für Geschmack zu bekommen, für Leben zu bekommen, für Genuss zu bekommen. Und weil das Wichtigste, was bei uns jetzt abspielt, spielt sich da oben ab. Und ich sag nur,
da alles oben ist im Kopf.
Oben, ne? Im Kopf, genau. Mhm. Und was den Kopf ein bisschen leichter macht, weil wir haben grundsätzlich, das ist so ein deutsches Problem, wir denken viel zu viel nach, manchmal muss man einfach nur mal machen und genießen und dann ist das Leben auch einfacher und macht auch mehr Spaß.
So, Corinna, jetzt hast du festgestellt.
Tja, jetzt habe ich ein Problem. Also, mir fällt trotzdem noch was ein.
Hätte mich auch gewundert.
Genuss heißt teilen, ja, und kauft euch einfach mal eine schöne Flasche Champagner und teilt die mit euren Liebsten, mit euren Freunden. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Das machen wir ganz genauso. Und das ist so das Wichtigste im Leben, einfach schöne Momente und Erlebnisse zu teilen. Und noch ein kleiner Tipp, wir waren ja bei der Altersvorsorge. Altersvorsorge, kauft euch jetzt einen guten Jahrgang Champagner und legt den euch in den Keller und dann könnt ihr das im Alter wunderbar genießen.
Sehr vernünftig, ein sehr guter Rat.
Ja, finde ich auch.
Zu dem Teil, was du vorher gesagt hast, dass man das zusammen machen soll, hätte ich noch eine genossenschaftliche Ergänzung. Normalerweise sagt man, dass wenn man große Probleme hat, dann ist es besser, das nicht alleine zu lösen, sondern dass man das eben gemeinsam macht. Unser Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der Urväter der Genossenschaften, zumindest hier in der Region, der hat dann gesagt, was man alleine nicht vermag, das vermögen dann aber viele. Mhm. Ich habe heute festgestellt und gelernt, das gilt auch für den Genuss am Champagner. In diesem Sinne, definitiv. Vielen Dank in die Runde.
Ja, gerne, danke, gerne, dass wir da sein,
danke,
durften.
Ja.
Eine Produktion der Graukaue.